Sie hören die Sendung Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS als Podcast. Die Themen: Hart wie Beton, im Arbeitskonflikt auf den Schweizer Baustellen scheint sich derzeit nichts zu bewegen. Migrantinnen als Ressource für die Volkswirtschaft, ein Basler Integrationsprojekt wird ausgezeichnet. Tod eines linken Patrioten, der amerikanische Schriftsteller Norman Mailer stirbt mit 84 Jahren. Aufruf zum Widerstand in Pakistan, Benazir Bhutto fordert die Freilassung von politischen Gefangenen. Und nur ein Lüftchen, mehr nicht. Burmas Generäle lassen Aung San Suu Kyi mindestens wieder reden mit ihren Parteifreunden. Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Hans Ineichen und mit den Nachrichten Simon Loi.
Im Arbeitskonflikt auf dem Bau bleiben die Fronten verhärtet. Baumeisterpräsident Werner Messmer sagte in der Samstagsrundschau von Schweizer Radio DRS, ein neuer Landesmantelvertrag ohne die Flexibilisierung der Arbeitszeiten sei nicht möglich. Messmer nannte den Streit um Minusstunden lächerlich.
In den meisten Industrien, auch bei uns in der Schweiz, ist das schon längstens vorhanden. Wir kennen die Flexibilität, die Plusstunden, die Minusstunden. Oder wenn ich denke, was man mit dem, im Kanton Wallis, mit dem Baumeisterverband vom Kanton Wallis abgemacht hat, nicht nur 100 plus, wie wir haben, sondern sogar 120 zusätzliche Minusstunden, dann spürt man ein bisschen, wenn man das einmal würde erleuchten, wie es eben eigentlich lächerlich ist, um was wir da streiten.
Baumeister und Gewerkschaften wollen sich bis am Montag auf einen Vermittler im Konflikt einigen. Die Baumeister hatten den Landesmantelvertrag auf den 1. Oktober gekündigt. Seitdem herrscht in der Baubranche ein vertragsloser Zustand. In Solothurn hat die Eidgenössische Ausländerkommission zum zweiten Mal den Integrationspreis vergeben. Dieser würdigt dieses Jahr drei Projekte. Ein Zentrum in Basel, wo ausländische Frauen in die unternehmerische Freiheit begleitet werden. Dann eine Spielgruppe im Kanton Zürich, wo die Deutschkenntnisse von Kleinkindern gefördert werden. Schließlich geht der Integrationspreis auch an ein Innerschweizer Weiterbildungsprojekt für Fußballtrainer. Die Trainer sollen damit besser gerüstet sein, um rassistisch motivierte Gewalt zu verhindern. Der Preis ist mit je 10'000 Franken dotiert. Er wird vom Bund bezahlt. Ob der Integrationspreis auch nächstes Jahr wieder vergeben wird, ist noch offen. Der amerikanische Schriftsteller und Regisseur Norman Mailer ist tot. Der 84-Jährige erlag einem Nierenversagen. Mailer war einer der sprachgewaltigsten und vielseitigsten amerikanischen Schriftsteller und erhielt zweimal den renommierten Pulitzerpreis. Seinen Weltruhm begründete Mailer mit seinem 1948 erschienenen Roman «Die Nackten und die Toten», in dem er seine Erlebnisse als Soldat im Zweiten Weltkrieg an der Pazifikfront verarbeitete. Seither wurde er in einem Atemzug mit den US-Literaten Ernest Hemingway, Dos Passos oder Herman Melville genannt. In der pakistanischen Hauptstadt Islamabad hat sich Oppositionsführerin Benazir Bhutto erneut gegen Militärmachthaber Musharraf gestellt, dies kurz nach Aufhebung ihres Hausarrests. Vor rund 200 Journalisten rief Bhutto ihre Landsleute auf, sich dem Widerstand gegen Musharraf anzuschließen. Bhutto forderte auch die Freilassung aller politischen Gefangenen und sie kritisierte die anhaltende Pressezensur. Die pakistanischen Behörden wiesen heute erstmals drei ausländische Journalisten aus. Die Mitarbeiter der britischen Zeitung The Telegraph seien für einen beleidigenden Artikel verantwortlich, hieß es. Die burmesische Militärjunta hat ihren Willen zur nationalen Versöhnung bekräftigt. Man bemühe sich um Demokratisierung, hieß es in der staatlich gelenkten Presse, am Tag nach dem Treffen zwischen einem Junta-Vertreter und Oppositionsführerin Aung San Suu Kyi. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch wies aber darauf hin, dass offene Gespräche bei dem Treffen nicht möglich gewesen seien, da es in einem staatlich kontrollierten Gästehaus der Regierung stattgefunden habe. Palästinenser Präsident Mahmoud Abbas hat den Anspruch bekräftigt, dass Ost-Jerusalem Hauptstadt eines eigenen Palästinenserstaates werden soll. Er tat dies in der Stadt Ramallah im Westjordanland, wo ein Mausoleum für den ehemaligen palästinensischen Präsidenten Yasser Arafat enthüllt wurde. Ein Schienenstück im Innern dieses Mausoleums soll symbolisieren, dass Arafat noch nicht an seiner letzten Ruhestätte angekommen ist. Die Palästinenser hoffen, dass er einmal in Jerusalem beigesetzt werden kann. Das hat Israel bisher abgelehnt. Im Libanon sind die Präsidentschaftswahlen verschoben worden, vom 12. auf den 21. November. Dies teilte der libanesische Parlamentspräsident mit. Gerüchten zufolge soll die Verschiebung rivalisierenden Spitzenpolitikern mehr Zeit geben, sich auf einen Kompromisskandidaten zu verständigen. Und nun fasst Beat Sprecher das sportliche Geschehen des Tages zusammen.
Die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft steht beim Deutschland-Cup im Final. Die Mannschaft von Nationaltrainer Ralf Krüger bezwang am Nachmittag die Slowakei mit 2:1 Toren. André Sambühl und Thomas Deruns erzielten die Schweizer Treffer. Im Final spielen die Schweizer morgen Nachmittag gegen die USA. Fußball: in der Schweizer Super League werden zurzeit 2 Partien ausgetragen. Nach rund 20 Minuten Spielzeit steht es zwischen den Zürcher Grasshoppers und Thun 1:0. Zwischen Sion und St. Gallen steht es ebenfalls nach rund 20 Minuten 1:1. Ski Alpin: die Österreicherin Marlies Schilz gewann den ersten Frauenslalom der Saison vor ihrer Landsfrau Nicole Hosp und der Italienerin Chiara Costazzo. Aita Gamastral holte als 19. die einzigen Schweizer Weltcup-Punkte.
Die Bündner Skiregion Savonin ist als familienfreundlichstes Skigebiet Europas ausgezeichnet worden, vom deutschen ADAC, dem größten Automobilclub Europas. Auf die Plätze 2 und 3 setzte der ADAC die österreichischen Skigebiete Hochkönig im Salzburger Land und Kappel im Tirol.
Er kannte vor allem ein Thema, die USA. Deshalb war Norman Mailer so vielfältig, ein Nachruf. Und plötzlich ist von Optimismus die Rede. Burma, 2 Monate nach der Niederschlagung der Mönchsproteste. Bilanz: nach nur 3 Wochen Wahlkampf. Dänemark ist unterwegs zu einer modernen Ausländerpolitik. Geld sparen leicht gemacht. Ägypterinnen kennen eine ganz spezielle Methode. Von der Migrantin zur erfolgreichen Unternehmerin. Wir stellen eine ausgezeichnete Integrationsidee vor im Echo der Zeit. Er führte eine der spitzesten Federn in den USA, Norman Mailer, der heute, wie gehört, im Alter von 84 Jahren gestorben ist. Der Bestsellerautor war einer der einflussreichsten Kritiker der amerikanischen Gesellschaft. Er provozierte gerne und in fast allen Themenbereichen. Eric Facco.
Sein erster Roman «Die Nackten und die Toten», der ihm 1948 zum Durchbruch verhalf, handelte von seinen eigenen Erlebnissen im Zweiten Weltkrieg. In «Heere aus der Nacht», 20 Jahre später, berichtete er vom Marsch auf das Pentagon, von der großen Demonstration gegen den Vietnamkrieg vom Oktober 1967. Norman Mailer war ein Schriftsteller, der in keine stilistische Schublade passen wollte. Und doch gab es eine thematische Konstante. Mailers Thema waren die USA, die Vereinigten Staaten mit ihren Ikonen wie Marilyn Monroe oder Muhammad Ali, mit ihrem American Dream. Er schrieb über die unruhige moderne Gesellschaft der Vereinigten Staaten, über die Auswüchse, die Gewaltbereitschaft und die Sucht nach Sex und Drogen. All dies findet sich in seinen Romanen, in seinen Essays, vor allem aber auch in seinem persönlichen Leben. Mailer war nicht nur Schriftsteller, er sah sich als provozierender Kommentator dieser Gesellschaft. Beim Anblick der USA sehe er, Zitat, nicht die Abenteurer, Unternehmer, Siedler und andere egozentrische Figuren einer dynamischen Gesellschaft, aber eine Welt der Whirlpools und der Formlosigkeit, in der 2 Typen Mensch nach oben geschwemmt werden, Urtypen der Menschheit, Kannibalen und Christen. Solches schrieb Mailer Mitte der 60er Jahre und provozierte das bürgerliche Amerika. Mit solchen Aussagen hatte er gleichzeitig Erfolg beim liberalen Amerika. Für «Heere aus der Nacht» erhielt er den Pulitzerpreis. Mailers Thema blieben die USA bis ins hohe Alter. Er war ein erbitterter Gegner von George Bush und dem Irakkrieg. Er war ein kritischer, aber auch ein wertkonservativer linker Patriot, den nichts so wütend machen konnte wie sein Heimatland. «Ich habe mich fast mein ganzes Leben über die USA geärgert», sagte er kürzlich in einem Fernsehinterview. «Gleichzeitig aber liebe ich die USA. Es ist seltsam, als ob ich mit dem Land verheiratet wäre.»
In a certain sense, I've been angry at America most of the years of my life. But I've always been in love with America in the oddest fashion, which is just as if I'm married to America. In other words, one's country is one's mate.
Norman Mailer hatte, wie die Washington Post es treffend beschrieb, zu allem eine Meinung. Dass er diese immer wieder, gefragt oder auch nicht, zum Besten gab, nervte viele. Gleichzeitig verlieren die USA mit Norman Mailer einen ihrer profiliertesten Querdenker.
Eric Facon über den US-Autor Norman Mailer, der heute 84-jährig gestorben ist. Knapp zwei Monate, nachdem die Militärjunta in Burma die Proteste der Mönche brutal niedergeschlagen hat, sitzen nach Angaben von Amnesty International noch immer mehrere hundert der Demonstrierenden im Gefängnis. Auch Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi steht nach wie vor unter Hausarrest. Trotzdem scheint sich das politische Klima in Burma langsam zu verändern. Mit Betonung auf langsam. Die Einschätzung von Fernost-Korrespondent Peter Achten.
Selbst Aung San Suu Kyi, die 12 der letzten 18 Jahre in Burma unter Arrest zu Hause oder im Gefängnis saß, gibt sich jetzt nach außen wenigstens optimistisch. Seit dem überwältigenden Wahlsieg der von ihr geführten Liga für Demokratie 1990 hat sie immer wieder versucht, mit den Generälen ins Gespräch zu kommen. Vergeblich. Die Generäle haben nicht nur den Wahlsieg 1990 missachtet, sondern seither jeden Vorstoß der demokratischen Opposition und jedes auch noch so geringe Aufmucken im Lande im Keime erstickt. Die Misshandlung und das Töten von Mönchen während und nach den September-Demonstrationen hat die seit 45 Jahren regierenden Militärs beim Volke endgültig diskreditiert. Das ist vermutlich auch der Grund, weshalb die Generäle nach dem einwöchigen Besuch des UNO-Vermittlers einige wenige Konzessionen gemacht haben. Friedensnobelpreisträgerin Suu Kyi konnte sich zum ersten Mal seit 3,5 Jahren wieder mit führenden Persönlichkeiten der Oppositionspartei der Liga für Demokratie treffen. Auch mit UNO-Vermittler Gambari hat Suu Kyi wieder gesprochen. Sie hat sich jetzt in einer von der UNO veröffentlichten Stellungnahme dahingehend geäußert, dass sie im Interesse der Nation bereit sei, mit der Regierung zu kooperieren, um den Dialog zum Erfolg zu bringen. Was Burma jetzt brauche, sei zunächst ein Heilungsprozess und dazu gehöre die Freilassung aller politischer Gefangenen. Bei der UNO gibt man sich sehr optimistisch. Doch mehr als atmosphärische Verbesserungen sind, betrachtet man die Mission des UNO-Vermittlers bei Lichte kaum auszumachen. Die burmesische Regierung bleibt dabei, dass die internationale Gemeinschaft versuche, ein kleines Land wie Burma zu erpressen, mit Sanktionen zum Beispiel. Immerhin, im staatlichen Radio und Fernsehen sowie in der Regierungszeitung Licht von Myanmar wird Suu Kyi nicht mehr wie üblich in übelster Weise beschimpft. Falls sich aber im jetzt begonnenen Dialog die Vergangenheit der letzten 20 Jahre wiederholen sollte, sieht die Zukunft düster aus. Einen Schritt voran nämlich und zwei wieder zurück.
Eigentlich hätte der dänische Ministerpräsident weiter regieren können bis Februar 2009, aber Anders Fogh Rasmussen hatte sich anders überlegt. Weil die Wirtschaft derzeit so gut läuft, dachte sich der rechtsliberale Regierungschef Dänemarks wohl, sei jetzt ein guter Zeitpunkt, sich für eine weitere dritte Amtszeit bestätigen zu lassen. Und er schrieb kurzfristig Neuwahlen aus. Nächste Woche ist es soweit. Wie stehen die Chancen, dass Rasmussens Rechnung aufgeht? Das fragte ich unseren Mitarbeiter für Skandinavien, Bruno Kaufmann.
Seine Chancen sind intakt. Rasmussen gilt in Dänemark als sehr starker, als glaubwürdiger, als führungsstarker Regierungschef. Gleichzeitig hat er eben erwartet, dass er vor allem wegen seiner Wirtschaftspolitik jetzt ein erneutes Mandat bekommen kann. Das ist in Frage gestellt, weil viele andere Themen in diesem Wahlkampf diskutiert wurden, diesen sehr kurzen, intensiven Wahlkampf, und weil vor allem eine Partei, die leicht rechts der Mitte operiert, die neue Allianz, jetzt die Parteilandschaft Dänemarks umzupflügen droht.
Diese neue Allianz hat einen Chef mit einem ziemlich undänischen Namen, Naser Kader. Wer ist das und für was steht seine Partei?
Naser Kader ist der Politiker, von dem heute alle sprechen in Dänemark. Er hat sich profilieren können vor 3 Jahren während der sogenannten Karikaturenkrise, als er die rechtsbürgerliche Regierung sehr scharf angriff wegen ihrem Umgang in dieser Frage. Er stammt aus Syrien, ist als 11-Jähriger nach Dänemark gekommen und hat sich in der radikal-liberalen Partei seit Jahren stark engagiert. Doch weil diese Partei sich eher nach links ausgerichtet hatte, hat er diese neue Partei, die neue Allianz gebildet, mit der er jetzt hofft, ins Parlament zu kommen, es sieht so aus, und dann auch das Zünglein an der Waage zu spielen.
Mit welchen Themen hat er den Wahlkampf gemacht?
Er macht vor allem mit Themen Wahlkampf, in denen er definiert, was er nicht will. Er will also nicht rechtsbürgerlich sein im Sinne der dänischen Volkspartei, dieser populistischen Partei, die sehr stark gegen Ausländer agiert. Er sieht sich als Integrationsfigur für die neuen Dänen. Gleichzeitig will er aber auch eine bürgerliche Politik führen, die auch proeuropäisch ist, wobei er sehr stark in seiner Partei, die jetzt im Mai gebildet worden ist, auf Prominenz baut, also prominente Leute auf seiner Liste hat und damit hofft, einen Glanz auch für diese neue Allianz zu bringen, von dem man eigentlich wirklich nicht weiß, was sie wirklich will.
Anders Fogh Rasmussen hat immer eine harte Linie gefahren in der Einwanderungspolitik. Inwiefern ist das jetzt auch zum Wahlkampfthema geworden, Einwanderungspolitik?
Anders Fogh Rasmussen hat selber das Thema lanciert, einen Tag vor der Ausschreibung der Wahlen, als er sich zum ersten Mal distanzierte von der dänischen Volkspartei, ihrer pointiert ausländerfeindlichen Politik. Er hat gesagt, Dänemark müsse humaner werden, Dänemark müsse eine offenere Ausländerpolitik führen und auch Asylbewerber eine Chance geben. Im Wahlkampf hat jetzt die Ausländerfrage eine neue Ausrichtung genommen und das hat mit der wirtschaftlich sehr positiven Situation zu tun, weil nämlich in Dänemark es heute an Arbeitskräften fehlt und in dem Sinn jetzt die Regierung, auch die bürgerliche Regierung im Ausland Reklame machen möchte für Fachkräfte und eben auch eine stärkere Einwanderung begrüßen möchte. Die dänische Volkspartei macht hier nicht mit und in dem Sinn ist auch dieser Wahlkampf als Aufbruch in eine modernere Ausländerpolitik zu sehen.
Über die große Gegenspielerin von Rasmussen haben wir jetzt noch nicht gesprochen, die Chefin der Sozialdemokraten, Helle Thorning-Schmidt. Wo, in welchen Punkten unterscheiden sich die beiden?
Helle Thorning-Schmidt ist vor allem einmal eine frische Kraft in der dänischen Politik. Sie hat sozusagen die ehemaligen grau gewordenen Gewerkschaftsführer, die ja die Sozialdemokraten über Jahrzehnte auch geleitet haben, abgelöst. Sie gilt als Modernisiererin. Sie unterscheidet sich in vielen Fragen nicht von der Politik Rasmussens, aber vor allem in einer Frage hat sie trotzdem eine größere Glaubwürdigkeit und das ist in der Wohlfahrtspolitik. Und Helle Thorning-Schmidt möchte auch zu Europa hin eine offenere Politik führen. Die Ausnahmen, die ja Dänemark hat in vier Fragen des Maastrichter Vertrages, die möchte Helle Thorning-Schmidt in Frage stellen und in dem Sinn möchte sie Dänemark offener und auch sozialer machen.
Schauen wir noch ein bisschen in die Zukunft. Auch wenn Rasmussen gewinnt nächsten Dienstag, würde das wohl eher knapp tun. Heißt das, Dänemark könnte vor einer schwierigen Regierungsbildung stehen?
Das ist sicher so zu sehen. In Dänemark ist es immer nach den Wahlen sehr spannend zu sehen, wer mit wem eben regiert. Das Proporzsystem führt viele kleine Parteien ins Parlament und schon jetzt wird eigentlich sehr wild spekuliert, welche Möglichkeiten zur Verfügung stehen.
Auskünfte und Einschätzungen von Bruno Kaufmann. Mit den Wahlen in Dänemark beschäftigt sich auch die außenpolitische Sendung International. Morgen Sonntag um 18.30 Uhr nach dem Echo der Zeit auf DRS1. Verkehrsinfo DRS von 18.20 Uhr. In der Zentralschweiz ist der Gotthardtunnel in Richtung Norden wieder offen. Sparen müssen vor allem die, die wenig haben, denen Sparen besonders schwer fällt. Und weil was schwierig ist, in der Gruppe manchmal etwas leichter fällt, schließen Ägypterinnen und Ägypter sich oft in einer Gamea zusammen, einer Spargruppe. ARD-Korrespondentin Esther Saub.
Nadia braucht Geld. Ihr Kühlschrank ist kaputt und sie will sich einen neuen kaufen. Rücklagen hat sie keine. An einen Kredit von der Bank ist auch nicht zu denken. Denn Nadia ist Witwe und arbeitet als Putzfrau. Wie die Mehrheit der Ägypter hat sie weder einen Arbeitsvertrag noch ein Bankkonto. Ihr Einkommen reicht gerade zum Überleben. Was bleibt, ist die Gamaya, eine Art private Spargemeinschaft und fester Bestandteil des wirtschaftlichen Lebens hier. Das Prinzip ist schnell erklärt. Nadia zahlt monatlich 100 ägyptische Pfund in einen Topf, gemeinsam mit 9 weiteren Frauen aus ihrer Nachbarschaft. So kommen jeden Monat 1000 Pfund zusammen, die an jeweils eine der Teilnehmerinnen ausgezahlt werden. Wer als erstes dran ist, erhält einen zinslosen Kredit. Und die letzten haben eine Summe gespart, die sie sonst vielleicht ausgegeben hätten. Die Frau, die die Gamaya organisiert, kennt alle, die mitmachen, persönlich. Es gibt feste Bedingungen. Jeder wird zu einem bestimmten Zeitpunkt ausbezahlt. Ein Risiko ist nicht dabei. Am 1. oder 2. des Monats zahlen alle ein und dann wird die Summe an eine ausbezahlt. Sofort. Nadias Freundin Fatma plant die Hochzeit. Hochzeit ihrer Tochter. Damit sie die Aussteuer kaufen kann, macht sie eine Gamaya. Und weil der künftige Schwiegersohn ebenfalls Geld braucht, um Wohnung und Möbel zu kaufen, holt sie ihn gleich mit ins Boot. Dabei hat Fatma genau kalkuliert. Bei ihr wird der Verlobte der Tochter zuletzt ausbezahlt, in einer weiteren Gamaya als einer der ersten. Beide Beträge zusammen reichen dann für ein Schlafzimmer oder für die erste Rate einer Wohnung. Dass Fatma von ihrem zinslosen Kredit profitiert, ist klar. Aber was ist mit denen, die erst zuletzt ihr Geld erhalten? Könnten sie es nicht ebenso gut unter die Matratze schieben oder noch besser zur Bank tragen? Beide Frauen widersprechen. Wenn du das Geld zu Hause aufbewahrst, wirst du es am Ende ausgeben. Auch von einem Postsparbuch kannst du jederzeit was abheben, wenn du was brauchst. Wenn ich in die Gamaya einbezahle, ist das Geld weg. Wenn die Kinder etwas haben wollen, sage ich dann, ich habe die Gamaya bezahlt. Wir leben von dem, was wir übrig haben. Fertig. Dass der Organisator mit dem Geld durchbrennt, kommt nicht vor, denn das inoffizielle System basiert auf gegenseitigem Vertrauen. Nachbarn, Arbeitskollegen, Verwandte. Übrigens werden die meisten Gamayas von Frauen organisiert. Fatma erklärt, warum. Frauen sind einfach besser organisiert. Männer sind verantwortungslos. Sie geben mehr Geld aus. Die Frau führt den Haushalt. Sie weiß, wie viel Geld sie hat, welches Kind Kleider braucht und welches Bücher. Der Mann lebt in einer anderen Welt. Er gibt ihr das Geld, aber er hat keinerlei Überblick. Alles, was er will, ist Essen und Trinken. Fertig. Die Frauen sparen auch kleinste Beträge für ein neues Kopftuch oder ein paar Schuhe. Und egal, wann sie ausbezahlt werden, am Ende gewinnen alle. Denn wer in dieser Runde die Kredite der anderen vorfinanziert, wird beim nächsten Mal am Anfang ausbezahlt.
Sparen in Ägypten, das war ein Bericht von Esther Saub. Wenn es um die Integration von Ausländerinnen und Ausländern geht, gilt Basel als vorbildlich. Unter dem Motto «Fördern und fordern» geht man dort oft neue Wege. Zum Beispiel mit dem Projekt «Crescenda», das seit 3 Jahren Migrantinnen auf dem Weg zur selbstständigen Unternehmerin gezielt schult und fördert. Jetzt ist «Crescenda» dafür mit dem Schweizer Integrationspreis ausgezeichnet worden. Beat Giger hat sich das Projekt genauer angesehen.
Die Palette der neuen Unternehmen, die dank Crescenda gegründet wurden, ist breit und äußerst vielfältig. Das geht vom Putzinstitut über eine Sprachschule bis zum Nähatelier. Allen Jungunternehmerinnen ist gemeinsam, sie sind äußerst kreativ und motiviert.
Ich heiße Ultuar Latifi, ich komme aus Süden von Kasachstan. Meine Geschäftsidee ist House-Sitting-Service. Häuser hüten und lüften und Kleintiere schauen, besorgen. Pflanzen gießen in die Ferienzeiten.
Ich bin Beatrice Yüksel und ich komme aus Bergerac, im Südwesten von Frankreich. Meine Firma heißt Byside und bietet Gestaltung und die Wartung von Webseiten.
Gute Ideen, viel Energie, etwas anzupacken und ein gewisses Verkaufstalent sind zwar beste Voraussetzungen. Für den Schritt zur erfolgreichen Geschäftsführerin reichen sie aber häufig nicht aus. Denn besonders für Migrantinnen stellen sich weitere Hürden. Welches ist die geeignete Rechtsform für ein Unternehmen? Wie muss ich die Buchhaltung führen? Sind viel gestellte Fragen. Zudem können sie sich nur selten auf ein eigenes Beziehungsnetz abstützen. Genau hier setzt das Förderungsprogramm von Crescenda an, indem es Hilfe zur Selbsthilfe biete, erklärt die Basler Anwältin Beatrice Speiser, Präsidentin des gleichnamigen Vereins.
Wir wollen die Fähigkeiten und die Kompetenzen der Migrantinnen fördern, mit dem Ziel, dass die Frauen ihre vielfältigen Ressourcen bestmöglich im Schweizer Markt einsetzen und verwerten können.
Finanziert wird Crescenda vom Eidgenössischen Büro für Gleichstellung, von den beiden Basler Halbkantonen, Kirchen, Stiftungen und zahlreichen Gönnerinnen. Am Anfang des Programms besuchen die Frauen eine Reihe von Kursen, anschließend stehen ihnen Beraterinnen zur Seite. Für dieses Coaching sei sie immer noch sehr dankbar, obwohl ihre Internetfirma bereits seit einem Jahr existiert, meint die Jungunternehmerin Beatrice Yüksel.
Ich weiß, dass ich habe eine ganze Palette von Spezialisten zur Verfügung. Über Recht, Marketing, Budget, Buchhaltung, Offerte schreiben. Und falls ich eine Frage oder ein Problem habe, ich weiß, dass jemand die Antwort hat.
So können sich die Frauen auf ihre eigentlichen Stärken konzentrieren und ihr neues Unternehmen voranbringen. Die studierte Umwelttechnikerin Susanne Schild, die ursprünglich aus Kamerun kommt und heute als Kulturmanagerin arbeitet, steckt sich dabei hohe Ziele.
Was wir in Crescenta gelernt haben, also Businessplan und so weiter, mit dem kann man viel, viel Geschäfte machen und Geld verdienen. Ja, denke ich mir, mit der Zeit kommt das riesig sogar.
Das Konzept von Crescenta scheint sich zu bewähren. In den 3 Jahren, seit es das Projekt gibt, haben bereits 22 Frauen das Programm erfolgreich abgeschlossen und leben heute ihren Traum vom eigenen Unternehmen. Ausgestiegen seien nur wenige, bilanziert Crescenta-Präsidentin Beatrice Speiser. Speiser ist deshalb überzeugt, dass gerade ein Integrationsprogramm wie Crescenta beim etwas rauen politischen Wind, der gegenwärtig Migrantinnen in der Schweiz entgegenbläst, Positives bewirken kann.
Wir sind felsenfest überzeugt, dass eben die Migranten und Migrantinnen wirklich eine Ressource sind für die Schweizer Volkswirtschaft.
Migration als Chance für die Schweiz, das zeige nicht zuletzt die Wirtschaftsgeschichte.
Zahlreiche von unserer Schweizer Konzerne wurden ursprünglich von Migranten gegründet.
Beatrice Speiser, die Präsidentin des Vereins Crescenta. Das war ein Bericht von Beat Giger. Und das war das Echo der Zeit vom Samstagabend. Verantwortlich war Roman Fillinger. Für die Nachrichten Barbara Büttner. Am Mikrofon war Hans Ineichen. Weitere Informationen zur Sendung Echo der Zeit und zum Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS finden Sie auf unserer Website drs.ch.